Die Tiefe des Gebets, die Tiefe des Gemeinschafts mit dem Herrn. Wie tief ist das? Oder andersrum vielleicht, wie oberflächlich ist es? Es gibt natürlich Voraussetzungen, wenn man eine Beziehung führt, es gibt Voraussetzungen dafür, dass man zumindest die Beziehung anfängt, dass man einander kennenlernt, dass man nicht nur so, stellt euch vor, mir erzählt jemand von jemandem, pass auf, der heißt so und so, zum Beispiel da Sergej oder was weiß ich, oder Wladimir, und dann denke ich, okay, ich kenne schon mal von Namen, aber ich habe den noch nie gesehen und ich habe mich noch nie mit dem unterhalten, mit der Person, und da kann man über die Person, wenn die mich nicht jemand fragt, wie ist dieser Wladimir oder was weiß ich, irgendjemand, egal welcher Name, da würde ich wie der Blinde von der Farbe erzählen, weil ich den Menschen nicht kenne. So ähnlich ist es auch mit unserem Herrn, mit unserem Heiland. Wenn ich ihn persönlich kenne, dann ist es was anderes, als ob ich nur, na, ich bin gläubig. Und in der Bibel steht auch geschrieben, die Dämonen, die sind auch gläubig und haben auch Angst, weil der Herr hat besiegt. Und wir werden heute natürlich an diesem Sonntag auch daran denken, wie dieser Sieg auf Golgatha stattgefunden hat. Wie ist abgelaufen das? Und die Beziehung fängt an mit Kennenlernen, einander vorstellen. Wie passiert das bei uns Menschen, wenn wir Gott kennenlernen? Wir haben auch gestern mit Bruder darüber gesprochen, wie läuft eigentlich die Bekehrung ab? Wie funktioniert das? Wir wissen ganz genau aus der Bibel, in Jesus Christus hat ein Gespräch mit Nikodemus geführt in Johannes Evangelium Kapitel 3, und er hat gesagt, ihr müsst von neu geboren werden. Wiedergeburt. Wie passiert das? Und wir haben mit Jugend gerade auch das Thema, und das hat mich auch voll begriffen, und ich habe auch nachgedacht, wie ich mich bekehrt habe, wie ich den Herrn kennengelernt habe. Und ich habe nachgedacht, wie ist der perfekte Weg? Aber ich weiß genau, der Weg ist niemals gleich. Jede Person hat anderen Weg oder andere Möglichkeit, den Herrn kennenzulernen. Zum Beispiel, man hört über Gott irgendwas, dann wird man in die Gemeinde eingeladen, man kommt rein in die Gemeinde, man hört eine gute Predigt an, und dann kommt die Musik und dann kommen die Gefühle, und die Person geht nach vorne und sagt, ich möchte mich bekehren. Vielleicht von irgendjemand hat gesagt, wenn du willst, du kannst dich bekehren. Das ist eine Variante, die wahrscheinlich jemand kennt. Es gibt auch andere Variante. Es gibt zig Varianten vielleicht, wie man sich bekehren könnte. Und ich möchte das am Anfang als Einleitung, nicht als Thema, sondern als Einleitung erwähnen, damit wir wissen, wie es eigentlich praktisch funktioniert. Und wenn ich weiß, dass ich mich bekehrt habe, ob meine Bekehrung überhaupt gültig ist, dass wir uns einfach diese Frage stellen und dass wir überlegen, wie ist meine Beziehung, ob ich wirklich meinen Herrn kenne und wie tief ist meine Beziehung mit meinem Heiland, mit meinem Jesus Christus. Die andere Variante zum Beispiel, ich kenne schon mehrere Jahre jemanden, und der mir ständig erzählt über Jesus Christus, aber ich sage immer wieder, nein, pass auf, ich will es nicht, es ist nicht für mich. Und irgendwann komme ich in die Gemeinde und jahrelang besuche ich die Gemeinde. Und da kommt auch schöne Musik, da kommen auch die Gefühle auf und ich bleibe sitzen. Vielleicht. Und so verkehrt ist das auch nicht. Vielleicht ist auch die Bekehrung dann, wenn der Herr spricht an und die Person fängt an zu denken. Und zu Hause nachdenken und überlegen ständig immer wieder mal. In solche Situationen wird man geraten, dass man nachdenkt, was ist eigentlich nach meinem Leben? Was ist, wenn ich plötzlich nicht mehr da bin? Und dann sucht man sich vielleicht einen richtigen Zeitpunkt. Wie und wann könnte ich mich bekehren? Wie und wann könnte ich Jesus Christus kennenlernen? Als ob man einen Termin ausgemacht hat mit diesem Treffen, mit dieser Person. Nehmen wir diesen Waldemar oder Sergej, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Und ich habe mit dem Termin ausgemacht, dass ich zu dem Termin komme und ihn kennenlerne. Ist das auch in Ordnung so? Ich finde, das ist total in Ordnung. So ähnlich könnte es auch bei uns ablaufen. Ich will schon den Herrn Jesus Christus. Ich habe schon so viel aus der Bibel gelesen. Ich kenne eigentlich vom Hören sehr viel. Und ich brauche vielleicht diesen Termin. Vielleicht wird es eine Reise irgendwohin in eine andere Gemeinde. Oder vielleicht wird es eine Begegnung Besonderes. Und da werde ich einfach auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Vergib mir alle meine Sünden, denn ich verstehe, dass ich ein Sünder bin. Und so wird, es war auch bei mir so. Mit 13 Jahren habe ich mich bekehrt und dann habe ich selber nicht gemerkt, wie ich doppeltes Leben führe. Wie ich in der Kirche bin, ich ein gut angezogener Junge und sitze so fromm da und es ist alles in Ordnung. Und in der Straße mit Jungs machen wir andere Dinge. Und dann, das hat mich gefoltert. Mit meinen 16, 17 Jahren, das hat mich gefoltert. Und dann plötzlich wurde angesagt, wir fahren nach Frunze, Bischkek, die Stadt in Kirgisien, und da werden wir eine Gemeinschaft haben. Und da dachte ich, Mensch, ich muss dahin. Da erwartet mich irgendwas. Ich weiß es nicht was, aber ich muss dahin. Und ich wusste genau, was mich eigentlich dort erwartet. Jesus Christus hat auf mich dort gewartet. Und ich bin dahin gefahren und wir hatten Gottesdienst 3 Tage lang. Von früh um 9 bis 18 Uhr. Ja klar, nach 3 Stunden jedes Mal hatten wir eine Pause gemacht, Mittagspause, dann Kaffeepause. Aber wir hatten den ganzen Tag Gottesdienst gehabt. Das ist so eine Konferenz, Jugendkonferenz. Da waren mehr als 1000 Christen zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören, um bestimmte Themen, wie man als Christ zu leben hat. Und da hat mich Gott angesprochen. Und da kamen vielleicht 200 Leute nach vorne und ich war auch unter denen. Und ich habe auch dort gebetet. Und ab dem Zeitpunkt weiß ich genau, ich kenne den Herrn persönlich. Klar, in meinem Leben waren noch viele Situationen, wo ich falsch gehandelt habe. Da tue ich ja immer wieder Buße. Das ist in Ordnung. Wenn eine Beziehung geführt wird, wenn man einander kennt, heißt es nicht, dass man irgendwann immer alles perfekt tut, sondern es passiert irgendwann Missetaten. Und man soll sich immer wieder versöhnen. Man soll immer wieder um Vergebung bitten. Das ist in Ordnung. Das ist dann das Leben als Christ. Aber lass uns jetzt zum Thema kommen und vielleicht als Hauptvers würde ich Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 6 nehmen. Wir kennen diesen Vers. Also viele von uns kennen diesen Vers. Vermute ich mal ganz stark. Da wird diese Beziehung gepflegt. Diese Voraussetzungen haben wir schon jetzt ein bisschen behandelt, dass man sich bekehrt, dass man Gott einfach kennt. Lass uns einfach lesen diesen Vers. Du aber, wenn du betest, so gehe in deine Kammer, Zimmer in meiner Übersetzung, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten, wird dich erhören, wird dein Gebet aufnehmen, wird Gemeinschaft mit dir haben. Und das ist unheimlich wichtig. Stellt euch vor, es gibt eine Beziehung, wo die Leute miteinander nicht reden. Es gibt 2 Varianten. Entweder die kennen sich nicht so richtig, und weil sie sich schämen. Und die 2. Variante, die haben gestritten. Und die sagen, jetzt rede ich mit dir nicht mehr. Bei uns neulich auf Arbeit, eine Kollegin erzählt, wir reden schon seit 2 Wochen nicht mehr mit meinem Mann. Ich dachte, boah, ich könnte einen Tag nicht aushalten. Oder eine Stunde könnte ich auch nicht aushalten. Wenn jemand mit mir nicht redet oder zum Beispiel meine Frau mit mir nicht reden würde, das wäre ganz schlimm. Ja klar, manchmal braucht man Auszeit. Manchmal muss man sich zusammensetzen und einfach miteinander schweigen. Das gehört auch dazu. Aber dadurch, wenn es wirklich, dass man die Beziehung aufeinander baut, dann irgendwann muss man miteinander sprechen. Vielleicht anfangen nicht mit dem Schuld, mit der Schuld, was derjenige angetan hat, sondern was ich falsch gemacht habe. Vergib mir. Und genauso machen wir das, wenn wir in unserem Leben als Christen irgendwas falsch getan haben. Wir gehen in unserem Zimmer, gehen auf die Knie. Und sprechen mit unserem Heiland und sagen, Herr, du siehst mein Leben. Du siehst, ich habe hier und da falsch gehandelt. Das hat dir nicht gefallen. Vielleicht ist es keine direkte Sünde, aber das hat dir nicht gefallen, Herr. Und wisst ihr noch, was noch wichtig ist? Slava hat am Anfang gesagt, was der Herr zu uns heute sagt. Dass man im Gebet nicht vergisst, nicht nur auszusprechen, sondern auch was aufzunehmen. Und das ist das Wunderbare an einer Beziehung, dass man miteinander spricht. Nicht, dass ich jetzt mit meiner Frau einfach rede und solange sie ein Wort sagen will, ich drehe mich um und gehe weg. Das wäre ja ganz schlimm. Nein, bleibt ruhig in der Ruhe und sagt, Herr, ich möchte in diesem Gebetszustand jetzt bleiben. Sprich du jetzt zu mir. Ich habe dir gesagt, meine Herzensanliegen, aber sag du mir jetzt, was ist vielleicht zu ändern in meinem Leben, wo ich irgendwelche Sachen erledigen muss oder mit jemandem ansprechen muss, damit ich jemanden unterstütze. Was soll ich tun als Christ? Wie soll ich leben? Wie soll ich ein Zeuge sein? Lass uns ein Beispiel lesen. Mir gefällt es besonders, dieser biblische Held, ich würde den als Held nennen, der David. Der hatte seine tiefen Momente im Leben. Der hatte auch am Anfang sehr, sehr nahe Beziehung mit Gott. Er hatte auch immer mit Gott sehr gute Beziehungen. Sogar nachdem er gefallen ist, Gott hat ihn auf die Füße wiedergestellt. Und es gibt Psalmen, die da geschrieben sind, mach mein Herz wieder sauber. Und als ich gesündigt habe, waren meine Knochen zerfallen in mir. Hat er diese Worte gedichtet in einem Psalm. Lass uns ein Beispiel anschauen im Buch Samuel, 2. Samuel. Wir lesen etwas größeren Abschnitt und lass uns einfach nachdenken über diesen Text. Welche Beziehung hatte David mit Gott? Welche Beziehung er hatte und dass nicht nur er den Herrn angesprochen hat, sondern auch Gott hat ihn angesprochen. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir von der heutigen Predigt nichts merken. Lass uns das merken vielleicht. Nicht nur ich spreche den Herrn an, sondern der Herr spricht mich auch an. Und das ist wichtig. Und wir haben auch gestern Gemeinschaft gehabt mit Bruder und er hat mir gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Es ist schwer zu erklären, wie passiert das, aber Gott hat zu mir gesprochen, erzählt mir mein Bruder. Und ich bin auch Zeuge davon, Gott spricht auch zu mir. Und ich spüre das, ich höre das. Es ist nicht so, dass ich irgendwelche Stimme höre in meinem Gehirn oder wie damals ich erwähnt hatte, ne, dass man irgendwie offensichtlich das sieht, sondern irgendwie spürt man das, wenn man den Herrn kennt. Und lass uns einfach lesen, 2. Buch Samuel, in Russisch ist das 2. Könige in Russisch, Troje Zarstv. 2. Buch Samuel, Kapitel 5 von Vers 17. Ich weiß nicht, soll ich von meiner Übersetzung ist Luther-Übersetzung, sie ist etwas anders. Oder wir lesen von der Wand, dass wir die gleichen Worte lesen. Und wir können dann auch nachvollziehen in Russisch und auch in Moldawisch oder Rumänisch. Von Vers 17 bis zum Vers 25. Lass uns einfach lesen und nachdenken über diesen Sieg von David. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Burg hinab. Und die Philister kamen und breiteten sich aus im Tale Rephaim, die haben sich ausgebreitet. Und David befragte Jehova, den Herrn, und sprach, soll ich wieder die Philister, also gegen Philister hinaufziehen? Willst du sie in meine Hände geben? Und Jehova sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewisslich in deine Hände geben. Gott spricht zu ihm. Wir lesen weiter. Da kam David nach Baal Perazim und David schlug sie daselbst. Und er sprach, Jehova hat meine Feinde vor mir durchbrochen. Gleich einem Wasserdurchbruch. Daher gab er einem Orte den Namen Baal Perazim. Hier möchte ich kurz anhalten. Als er gewonnen hatte, diese Schlacht, er sagt nicht, ich habe besiegt. Er sagt, der Herr hat es gemacht, obwohl er David genutzt hat. Ja? Lass uns weiterlesen. Und sie ließen dasselbe ihre Götzen, und David und seine Männer nahmen sie weg. Hier wird es ein bisschen gefährlich, ja? Wir lesen weiter. Und die Philister zogen wiederum herauf, das zweite Mal. Ja, ich würde mal einen kurzen Kommentar geben. Vielleicht, nachdem die Schlacht verloren haben, haben die beste Kräfte zusammengezogen. Ich kann mir das so vorstellen. Und die Philister zogen wiederum herauf und breiteten sich aus dem Tale Rephaim. Und David befragte Jehova und er sprach, schon wieder kommt er im Gebet und sagt, du sollst nicht, und Gott antwortet, du sollst nicht hinaufziehen, wende dich ihnen in den Rücken, dass du an sie kommst, den Backebäumen gegenüber. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln, ne, in den Wipfeln der Backebäume hörst, alsdann beeile dich, denn alsdann ist Jehova vor dir ausgezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Und David tat also, wie Jehova ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Geba, bis man nach Gesa. Vers 25. Wir haben jetzt diese Geschichte gelesen. Und ich habe in dieser Geschichte einige Punkte für mich notiert. Und ich habe wieder drei Punkte gefunden, die so wichtig mir geworden sind. Und die möchte ich einfach weitergeben. Im Vers 19 fängt es mit erster Ebene. Die erste Schlacht. Und Gott spricht den Herrn an. Und der erste Punkt habe ich schon gesagt. David spricht den Herrn an und Gott antwortet. Oh, wie wichtig ist es, dass wenn wir zu Gott beten, dass wir auch eine Antwort bekommen. Das kann auch Ja sein, es kann auch Nein sein. Es kann auch vielleicht heißen. Wie wir im zweiten Mal gelesen haben, er hat gesagt, nein, 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 nein. Diesmal machst du anders. Oh, wie wichtig ist es, dem Herrn zuzuhören. Vielleicht ist es, man denkt, ja, ich habe damals so gemacht und das hat funktioniert und jetzt mache ich das immer, weil Gott mir das schon einmal gesagt hat. Nein, wichtig ist es, jedes Mal auf die Knie gehen. Egal, ob ich schon erfahrener Christ bin oder ob ich unerfahren bin oder trotzdem, jedes Mal, sogar wenn die Situation ziemlich gleich ist, trotzdem wieder auf die Knie gehen, wie der David damals gemacht hat. Die zweite Ebene. Ich habe ja gesagt, hier wird es gefährlich. Was war da dann? Habt ihr euch, ich möchte jetzt euch testen, seid ihr mit mir oder nicht? Was war da, als ich gesagt habe, jetzt wird es gefährlich? Was hat der David da von dieser Schlacht? Die Götzen, genau, der hat die weggenommen. Wisst ihr, ich habe erstmal nachgedacht, die Götzen, ja, das sind Idol Paruski, da, auf Russisch. So, die Götzen, so, sowas, was stören könnte, was Fremdes, das, was dem Herrn nicht gefällt. Was macht man eigentlich mit den Sachen, was du, wie heißt das, Trophäen, ne? Wenn du im Schlacht was gewinnst, was machst du eigentlich damit? Ja, das ist ja meine Trophäe, ich habe das, es gehört nach Recht mir. Vielleicht waren das goldene Sachen, in dem Moment vielleicht nicht, aber wer weiß. Es könnten auch goldene Götzen sein. Man könnte die schön umformulieren, was weiß ich, in ein schönes Bild oder was weiß ich. Man könnte schon etliche Dinge machen, aber es ist gefährlich. Und wisst ihr, was mir interessant geworden ist, ich habe nachgedacht und ich habe mich erinnert, diese Stelle ist zweimal in der Bibel beschrieben. Und ich habe nachgesucht, ich habe gefunden im Buch Chronik, ersten Buch Chronik, Kapitel 14, ist fast wortwörtlich die Geschichte wiederholt. Ja, das erste Buch hat Samuel geschrieben und Chronik, ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch Samuel geschrieben, ich bin kein Theologe, muss ich auf jeden Fall nachforschen, wer diesen Buch geschrieben hat. Aber hier ist auch so sehr, sehr detailliert beschrieben, was David dann gemacht hat. Was David dann mit diesen Götzen gemacht hat. Lass uns einfach lesen. 1. Chronik, Paralipomenon, Kapitel 14, Vers 12. Und sie ließen dasselbe, das selbst ihre Götter oder Götzen, und David gab Befehl, und sie wurden mit Feuer verbrannt. Sie wurden vernichtet. Und das ist wahrscheinlich der zweite Punkt, habe ich ja so für mich von dieser Geschichte genommen habe. Wenn ich christliche Schlacht führe, gegen Fleisch, gegen Sünde, gegen mögliche Sachen, was alles gegen Gott ist. Wenn ich einmal gewonnen habe, heißt es nicht, dass ich immer gewinnen werde. Weil hier, an dieser Stelle, war wirklich gefährlich für David. Erinnert ihr euch, wie sein Vorkönig gemacht hat, der erste König von Israel? Ihm wurde klar und deutlich gesagt, vernichte. Vernichte alles. Vieh, Schafe, alles vernichte. Und er hat das Beste für sich gelassen. Er hat gesehen, ja, das sind doch gute Sachen, warum soll ich die jetzt vernichten? Und dann kam der Prophet Samuel und spricht Saul an. Hast du denn gemacht, so wie Gott dir gesagt hat? Ja. Warum höre ich dann dieses vom Schafen Geräusch? Wie machen die da? Ich weiß nicht, Kinder könnten nachmachen, ich kann das nicht. Dieses Blähen von Schafen. Diese Gefahr besteht immer. Wenn ich ein christliches Leben führe, dass ich einfach einen falschen Tritt tue. Nicht den richtigen Weg anschaue oder den Blick von Jesus Christus verliere und auf andere Götzen anschaue. Hier ist ein gutes Beispiel von David. Einfach vernichten. Und das fällt manchmal auch schwer, weil Götzen sind richtig teuer. Oft sind sie teuer. Das kann ich mir vorstellen. Und wichtig ist, dass der Herr zu uns spricht und sagt, was wir zu tun haben. Und wenn ich diese Götzen sehe, was tue ich? Ihr versteht, ich spreche in übertragenem Sinne, ja? Weil heutzutage, ich denke nicht, dass irgendwelches Holzstück würde mich verführen, ja? Ich denke mal, das werden schon etliche andere Dinge sein. Wir lesen weiter und dann wollte ich uns auf Vers 22 nochmal aufmerksam machen. Vers 22. Wir kommen zurück zu Samuelbuch, Kapitel 5. Und die Philister zogen wiederum herauf und bereiteten sich aus dem Tale Rephaim. Ich habe das schon erwähnt, dass die Philister vielleicht, ich weiß nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die erste Schlacht verloren waren und die so tapfer sind und gehen nochmal, dann haben die was vor. Dann haben die beste Krieger gesammelt. Ich kann mir das gut vorstellen. Und dann, weiter der Vers 23, und David fragte, egal ob man, das ist schon der dritte Punkt, ersten Sieg, zweiten die Gefahr und das dritte, zweiter Sieg oder schon dritter Sieg, ja. Da sehen wir eigentlich drei siegreiche Momente im Leben von David. Erste Schlacht gewonnen, Götzen vernichtet und dritte Schlacht. Und da sehen wir, und David befragt, wieder geht auf die Knie und fragt, und er sprach, du sollst nicht hinaufsehen, wende dich ihnen in den Rücken, dass du an sie kommst, den Backebäumen gegenüber. Ich versuche das jetzt ein bisschen so umgangssprachlich zu erzählen. Der David kommt zu der Schar von Philister gegenüber und da ist wahrscheinlich irgendwo Wälder in der Nähe oder an der Seite. Und Gott sagt ihm, wie er handeln soll, dass er über den Wald irgendwie rumgeht und von hinten die Philister angreifen soll, aber nicht irgendwann, wenn er Lust hat, sondern wenn an den Bäumen, an den spitzenden Bäumen bestimmten Geräusch durchgeht. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Stille, kein Wind. Deine Krieger stehen mit Sperrten, mit Schwerten. Und plötzlich an den Spitzen von Bäumen kommt so ein Wind und Gott sagt, da gehe ich. Und da beeile dich, in dem Moment musst du auftreten. Genauso ist es wahrscheinlich in unserem geistlichen, es ist nicht wahrscheinlich, sondern genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Es könnte Situationen passieren, wo wir einfach nichts machen müssen, sondern warten. Warten bis zu dem Moment, wo Gott angreift. Wo Gott vor uns geht. Und wenn wir sehen, dass der Herr vor mir geht, dann darfst du ruhig sein. Da darfst du ruhig das tun, was dem Herrn gefällig ist. Da darfst du diesen Kampf durchziehen, weil der Herr hat dir das geboten. Und er hat uns allen das geboten. Führt christlichen Leben. Wenn ihr Berufung habt, die Leute ansprechen und über Jesus Christus erzählen, das ist Kampf. Das ist nicht einfach. Es werden immer wieder Leute sein, die in die Räder einfach die, wie heißt das, палки в колеса вставлять. Ich kann das nur in Russisch, also in Deutsch, also Stöcke in die Räder reinstecken. Es werden immer wieder solche Situationen sein. Und das Schlimmste ist, dass das könnte sein, dass das unter Christen solche sein werden. Und wie David damals mit Simei, erinnert euch? Ja, er wurde gespottet, über ihn wurde schlecht gesprochen, über David. Und da waren besten Krieger neben ihm, neben David. Und die besten Krieger sagen, komm, wir machen den Kopf kürzer. Man sagt, nein, mach das nicht, der Herr hat ihm gefallen. Vielleicht ist es so ähnlich auch bei uns, wenn irgendwelche Christen uns immer wieder ansprechen, immer wieder uns kaputt machen. Vielleicht hat Gott auch befohlen, damit du geistlich wachsen könntest. Ja klar, ist das schwer. Es ist für mich auch schwer. Ich weiß es genau, das ist wahrscheinlich die schlimmste Versuchung meines Lebens, wenn irgendjemand mir immer wieder auf die Hände schlägt oder was weiß ich. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber das Wichtige ist, nicht aufgeben, nie сдаваться, nicht aufgeben, auf die Knie gehen, genau dem Herrn zuzuhören. Und der Herr wird im richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt vor dir gehen. Und da wirst du das spüren. Dazu habe ich ein Beispiel und vielleicht nach diesem Beispiel würde ich langsam zum Schluss kommen. Ich habe mich erinnert an eine interessante Geschichte, die heißt Spuren im Sand. Die Geschichte kommt vom Jahr 1964. Die wurde da erstellt und 1996 ins Deutsche übersetzt. Und das ist als Gedicht übersetzt. Und das möchte ich gerne lesen. Das passt jetzt zum Thema. Deswegen möchte ich das erzählen. Vielleicht geht es uns manchmal so, wie in diesem Gedicht hier es geht. Es wird jetzt schwer zu übersetzen. Ich versuche nachher dann zusammenzufassen. Aber falls Schwester schafft. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete der Herr, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Vielleicht fühlst du dich jetzt einsam. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist in deinem Moment ein schwarzes Loch in deinem Leben. Der Herr verlässt dich nicht. Er trägt dich nur. Und in meinem Leben habe ich das gespürt und nicht einmal. Wo ich schon versagt habe, wo ich schon eigentlich aufgegeben habe. Deswegen wundere ich mich, wundere ich mich über seine Gnade, wie gnädig der Herr ist. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir dem Wort Gottes genau nachfolgen? Das ist dem David auch passiert. Lass uns lesen den Schlussvers, letzten Vers im Kapitel 5, 2. Samuel. Das ist nur wie Abschluss über diese drei Kämpfe, wo er genau so gemacht hat, wie der Herr ihm befohlen hat. Und David tat also, wie Jehova ihm geboten hatte, und erschlug die Philister von Geba bis man nach Gesa. Und wir kommen wieder zurück zu 1. Chronik 14 und auch letzten Vers von Kapitel 14. Und der Name Davids ging aus in alle Länder, und Jehova legte die Furcht vor ihm auf alle Nationen. Damals, als David König war, er hat viel gekämpft. Aber Gott hat so gemacht, dass irgendwann die Schlachten waren für eine Zeit weg, weil Gott das so gemacht hat. Unsere Schlacht ist noch nicht zu Ende. Meine Schlacht ist nicht zu Ende. Und diese erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene, erste mit erster Schlacht, ist vielleicht gleich wie die Klassenarbeit in der dritten Klasse. Danach kommt die zweite Ebene mit Götzen. Das ist wahrscheinlich die 9. Klasse, Klassenarbeit. Und irgendwann kommt die letzte Ebene, oder vorletzte, ich weiß es nicht, weil letzte Ebene ist es immer Übergang in den Himmel, wo Gott dann, wo wir genau handeln müssen, wie der Herr uns geboten hat. Und diese Schlacht ist nicht zu Ende. Lass uns munter sein, lass uns überlegen, was der Herr erwartet von uns. Ich möchte vorschlagen, dass wir jetzt beten. Und natürlich möchte ich zurück zum Thema kommen, Bekehrung. Vielleicht hat jemand auch geplant. Vielleicht spricht der Herr schon lange an. Und jemand denkt, ja, Herr, ich bin jetzt bereit. Ich möchte mich bekehren. Ich kann das zu Hause machen, aber ich möchte das jetzt tun. Es gibt die Möglichkeit. Weil wir werden jetzt auf die Knie gehen und da, wo du bist, vielleicht willst du auch nach vorne kommen, das geht auch, aber du kannst auch da bleiben auf deiner Stelle und laut beten. Egal in welcher Sprache, Gott wird dich hören. Und vielleicht wirst du den Herrn neu kennenlernen, oder wenn du dem Herrn nicht wohlgefällig warst, dann wirst du diese Beziehung wieder aufrechterhalten. Lass uns jetzt auf die Knie gehen, diejenigen, die gesundheitlich in der Lage sind, und lass uns einfach den Herrn anrufen. Amen.